Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Es geht um Begegnungen, um gute Treffen und vielleicht kennst du das, diese Momente, unerwartet triffst du einen Menschen, einen, den du sehr gern hast, einen, den du vielleicht lange nicht gesehen hast und du freust dich einfach, dass du ihn wieder siehst, einen, der vielleicht was bedeutet hat in deinem Leben und du hast so ein bisschen den Kontakt zu ihm verloren und plötzlich triffst du ihn wieder und du freust dich. Einen Menschen, wenn der auf dich zukommt in der Stadt, du siehst ihn so und du musst schmunzeln in diesem Moment. Vielleicht kennt ihr das, man läuft so aufeinander zu, man ist noch zu weit weg, um sich was zu sagen, aber man lächelt sich so schon an, ja, ein gutes Treffen. Und das bringt einen dann vielleicht einfach Freude oder es bringt einen zum Staunen, wie sich dieser Mensch verändert hat. Und dann sagt man Sätze wie, hey, Mensch, lange nicht gesehen oder krass, du bist auch hier, das ist ja voll gut. Oder wenn man älter ist, dann sagt man kleinen Leuten vielleicht, wow, du bist ja groß geworden. Ja? Manchmal trifft man Menschen ganz unverhofft. Menschen, die man kennt. Und manchmal gibt es auch wichtige Begegnungen, die wir haben mit Menschen, die man nicht kennt. So, wir haben jetzt ein Live-Experiment. Zum Beispiel ist die Frage, ob wir jetzt Daniel Feldhäuser treffen. Daniel Feldhäuser hat nämlich seinen Studentenausweis verloren im Foyer. Ja? Also wenn Daniel Feldhäuser hier sitzt, kann er einfach kurz vorkommen, den abholen. Kann man billiger ins Kino oder so. Wenn nicht, geben wir den ohne an der Kinokasse ab. Also wir verticken ihn nicht, wenn er nicht im Gottesdienst ist. Vor 2 Wochen war das Christival. Das ist ein großes Festival, 10.000 junge Menschen, Christen, die sich treffen, waren in Karlsruhe. Hi Daniel, schön, dass du da bist.
Danke.
Ja, wir waren auch mit einer Gruppe von der City Church da, so 11, 12 Leute in unserer Gruppe. Dazu gab es noch so City Church Freelancer, die lieber im Hotel geschlafen haben und sich selbstständig dann angemeldet haben, um die Turnhalle zu umgehen. Wir waren also mit einer City Church Gruppe da und ich habe beim Christival viele, viele Menschen getroffen. Bei manchen, da wusste ich, dass ich sie treffen werde. Da wusste ich, dass sie da sind, dass sie da mitarbeiten. Freunde aus dem Studium, Leute aus Gemeinden, wo ich früher Zivildienst gemacht habe. Irgend sowas, ja, Leute, die ich kennengelernt habe, wo ich mich gefreut habe. Meine Dozenten aus der Ausbildung, da wusste ich, die sind da. Bei anderen Leuten habe ich geahnt, dass sie da sind, ja. Man weiß ja bei so Festivals, ja, wahrscheinlich macht er auch irgendwo mit. Und dann läuft man so den ganzen Tag über das Festivalgelände und mir macht es super viel Spaß, ja, einfach Leute treffen. Hier kurz mit Leuten zu reden, da mit jemandem Kaffee zu trinken. Und man trifft Menschen und es sind gute Begegnungen. Am schönsten waren aber für mich die Begegnungen, wo ich unerwartet jemand getroffen habe. Leute, zum Beispiel, die mal in der City Church waren, die jetzt ganz woanders sind, die in Marburg arbeiten oder sonst wo. Und man trifft sie, völlig unerhofft. Und man freut sich einfach. Und das ist sehr schön. Das sind schöne Momente. Gut getroffen. Jetzt. Gut getroffen. Manchmal treffen wir Menschen, die wir kennen oder Menschen, die wir nicht kennen. Und dieses eine Treffen, das verändert unser Leben. Vielleicht merken wir das gar nicht sofort. Treffen jemanden und was dieser Mensch erzählt, was dieser Mensch ausstrahlt, was dieser Mensch erlebt hat, das setzt sich bei uns fest. Vielleicht, wenn du zurückdenkst, hast du auch solche Treffen in deiner Biografie. Da kam zum Beispiel jemand und der hat so faszinierend von einem Land erzählt, dass du entschieden hast, okay, nach dem Abi, da gehe ich dahin. Oder jemand hat von einem Beruf erzählt oder du hast jemanden erlebt, der einfach so ein toller, weiß ich nicht, Kinderarzt war, dass du entschieden hast, okay, ich studiere Medizin. Treffen, die dein Leben verändert haben. Sowas gibt es. Treffen, wo wir Menschen begegnen und wir sind so auf unserem Lebensweg unterwegs und sie drehen uns vielleicht nur so ein kleines Stück, aber wir laufen nicht mehr da lang, sondern jetzt laufen wir in die Richtung. Und wenn dann unser Leben so weitergeht, dann merken wir, Okay, wir sind woanders rausgekommen. Wir sind woanders rausgekommen, weil wir einen Menschen getroffen haben, eine Begegnung. Begegnungen können unser Leben verändern. In der Predigtreihe soll es genau um solche Begegnungen gehen. Begegnungen, die das Leben von Menschen verändert haben. Die ihm eine neue Richtung gegeben haben, eine neue Ausrichtung, einen neuen Sinn. Die Bibel, die erzählt von ganz vielen Begegnungen. Begegnungen zwischen Menschen, zwischen mächtigen Menschen, Könige begegnen sich, oder zwischen ganz einfachen Menschen, Hirten sitzen auf dem Feld. Und immer wieder erzählt die Bibel von Begegnungen, wo Menschen auf die ein oder andere Art und Weise Gott begegnet sind. Und das sind meistens die Begegnungen, die am meisten verändert haben im Leben. Und denen spüren wir nach. Wir schauen in dieser Predigtreihe Begegnungen von Menschen mit Gott an. Mit dem auferstandenen Jesus genauer. Sie sind aus dem Johannesevangelium. Jesus begegnet, nachdem er gestorben ist, begraben wurde, begegnet er Menschen. Und die Menschen merken, er ist gar nicht tot. Irgendwie ist das seltsam, aber er ist nicht tot. Und diese Begegnungen, die verändern das, was danach passiert. Es ist Ostern, der Ostermorgen. Jesus, er war ein Rabbi. Viele Menschen sind ihm gefolgt und er hat sich mit den Mächtigen angelegt. Sowohl mit dem religiösen Establishment als auch mit dem Staat. Er hat gesagt, ich bin der König der Juden. Das fanden die Römer nicht gut. Und er ist zwischen die Fronten geraten. Er ist da zerrieben worden. Und er wurde hingerichtet. Seine Jünger, seine Anhänger, sie haben ihn für den Messias gehalten und jetzt haben sie ihn schnell beerdigt, weil ein Feiertag kam und das war irgendwie wichtig, dass man ihn schnell beerdigt, weil danach wäre das noch komplizierter geworden. Sie haben ihn schnell in ein Grab gelegt. Er ist tot, er liegt da. Und nach 3 Tagen passiert etwas Unglaubliches. Sein Grab ist leer. Sein Grab ist leer. Frauen sind zu seinem Grab gegangen und der Stein war weggerollt. Einfach leer. Und dann passiert folgende Begegnung. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu den Jüngern und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Der andere Jünger, das ist der, der den Text geschrieben hat, ja. Deswegen betont er, dass er schneller war. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Alles in dieser Geschichte beginnt also mit dem Gegenteil von einer Begegnung. Eine Begegnung am Grab. Jesus ist tot. Maria aus Magdala, also nicht die Mama von Jesus, sondern eine andere aus dem Jüngerkreis, geht zum Grab. Damals waren das oft solche Höhlen, die man in eine Steinwand gehauen hat. Und da haben sie Jesus noch schnell reingelegt. Der Stein war jetzt weggerollt. Eigentlich sollte er da liegen, denkt zumindest Maria. Ihr Meister, ihr Rabbi, dem sie gefolgt ist, jetzt ist er tot, umgebracht. Da ist vielleicht sogar etwas Restrisiko dabei, wenn sie zu diesem Grab geht, weil, naja, das zeigt schon Sympathien für diesen Aufrührer, den man hingerichtet hat, weil er ein Aufrührer war. Was hat sie wohl erwartet, als sie den Toten besucht hat? Welche Fragen hatte sie so in sich drin? Warum hat sie das gemacht? Was erwartet man sich, wenn man zu einem Toten geht? Das hat wahrscheinlich viel mit Respektbekundung zu tun. Man geht hin, um ihm irgendwie ein letztes bisschen Würde zu geben, die letzte Ehre zu erweisen. Und im Kopf hat man viele stumme Fragen, Fragen, die man nicht stellt, weil man keine Antwort erwartet. Ich weiß nicht, welche Fragen Maria hatte. Sie wollte diesem Jesus folgen, aber jetzt habe ich alles auf das falsche Pferd gesetzt. Ich habe alles aufgegeben, bin diesem Messias, diesem Rabbi hinterhergelaufen und jetzt ist er tot. Habe ich mich verzockt im Leben? Bin ich einem Scharlatan hinterhergelaufen? War ich naiv? Vielleicht hat sie auch ganz andere Gedanken, hält immer noch an ihm fest und fragt sich, was würde er jetzt wollen, dass wir tun? Seine Nachfolger, seine Jünger, seine Rabbischüler, was sollen wir tun? Aber sie weiß, dass sie auf die Fragen keine Antwort bekommt. Sie bekommt nicht nur keine Antwort, sie geht an dieses Grab und da liegt der tote Körper, der liegt nicht mehr da, das Grab ist leer. Sie haben ihn weggebracht. Und was geht ihr jetzt durch den Kopf? Wo ist er? Wo haben sie ihn hingetan? Sie weiß es nicht, das sagt sie später den Jüngern. Vielleicht denkt sie, dass der Gärtner die Friedhofsverwaltung den einfach weggeräumt hat, ja, weil er einfach nur schnell in ein Grab gelegt wurde und dieses Grab wieder freigemacht wird für den eigentlichen Besitzer. Oder vielleicht haben auch die Mächtigen ihn nachts einfach geholt, damit keine so eine Pilgerstätte entsteht, ja, wo einem so einem Aufrührer gehuldigt wird. Man hat ihn weggebracht und irgendwo verscharrt, damit ihn keiner findet. Sie weiß es nicht, also rennt sie zu den Jüngern, zu Petrus. Er ist so der Anführer der Gruppe. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Und zu Johannes, den Jünger, den irgendwie Jesus besonders gern hatte. Die beiden, vielleicht wissen die beiden, was man tun soll. Und die Jünger, die kommen zurück. Johannes und Petrus, sie rennen. Johannes rennt schneller. Er ist da. Er will das sehen. Er sieht das leere Grab. Und Petrus sieht es auch. Und wir wissen nicht warum, aber bei Johannes weckt das irgendwie Hoffnung. Er glaubt. Bei Petrus nicht. Petrus sieht nur die Situation in ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit. Die beiden Männer gehen wieder und jetzt sind sie weg. Sie steht alleine da. Sie ist aufgewühlt und traurig und verzweifelt. Sie weiß nicht, was da passiert ist. Und so geht die Geschichte weiter. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Und Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Wenn du die Geschichte schon mal gehört hast, hast du dich eigentlich schon mal darüber gewundert, dass Maria sich nicht wundert, dass da zwei Typen sitzen? Also da laufen irgendwie Petrus und Johannes in dieses Grab, sehen das, der eine glaubt, der andere nicht. Also bei dem einen weckt es Hoffnung, beim anderen nicht. Und sie gehen wieder. Die Frau steht weinend vor diesem Grab und jetzt schaut sie da rein und da sitzen zwei Männer in weißen Gewändern. Das ist schon ungewöhnlich. Ich glaube, ich kann mir zwei Gründe vorstellen, warum Maria nicht ganz so verwundert ist, wie wir uns das vorstellen. Einmal, was sind Engel? Wenn die Bibel von Engeln redet, dann meint sie damit Boten Gottes. Wir haben da oft so eine Vorstellung von so dicklichen Kindern mit roten Pausbacken, Flügeln und irgendwie so einem hellen Glanzschein. Ja, da steht einfach nur, es sind zwei Männer mit weißen Gewändern. Und in der Bibel gibt es immer wieder Boten Gottes, die werden Engel genannt, die irgendwie Gottes Willen mitteilen. Und oft erkennen sie die Menschen nicht sofort. Sie halten sie für normale Leute. Das passiert immer wieder. Also das eine ist vielleicht unsere Engelvorstellung. Und das andere kann ich mir vorstellen, dass sie wie in so einem Tunnelblick ist. Ja, dass sie Sachen um sich herum nicht mitbekommt. Wenn uns Sachen sehr wichtig sind, sehr bewegen, dann haben wir das manchmal, dass wir gar nicht mitbekommen, wenn jemand mit uns redet oder dass uns komische Dinge nicht auffallen. Gestern habe ich mit Leuten Fußball geschaut, ja, und einer hat kaum reagiert auf das, was man gesagt hat, weil er irgendwie im Spiel so gefesselt war. Das, was so ein Fußballspiel kann, das kann Trauer auf eine ganz andere Art noch viel mehr einen reinziehen und in so einen Tunnel bringen. Und ich glaube, Maria war genau da drin. Und sie sagt einfach, was sie bewegt. Irgendjemand fragt sie und sie sagt einfach, was sie bewegt. Ihre Frage ist, wo haben sie ihn hingebracht? Wo ist jetzt mein Herr? Und dann bekommt die Geschichte eine Wendung. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Es geht immer noch diese Frage in ihrem Kopf rum, wo ist er, wo ist er? Und sie sieht diesen Mann hinter sich stehen und ihr erster Gedanke ist, das ist der Gärtner, der hat ihn weggebracht vielleicht. Der kümmert sich hier um den Friedhof, der weiß es vielleicht. In Wirklichkeit wird das Unglaubliche wahr, Jesus lebt, er ist nicht tot, er ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod überwunden, das, was keiner vor ihm geschafft hat. Das, was die ganze Weltgeschichte geändert hat. Und Maria, die so lange mit ihm unterwegs war, sie sieht's nicht. Der steht da hinter ihr und sie erkennt ihn nicht. Er fragt sie genau die gleiche Frage wie die Engel. Warum weinst du, liebe Frau? Und noch mehr, was suchst du? Was suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Sie haben Jesus nach seinem Tod am Kreuz schnell bestattet. Noch vor einem Festtag, weil dann wäre alles kompliziert geworden mit den Reinheitsvorschriften. Sie haben ihn schnell bestattet. Und Maria denkt, dieser Gärtner hat ihn einfach weggeräumt. Sie will einfach nur den Leichnam von Jesus wiederhaben, Abschied nehmen. Und dabei bemerkt sie nicht, dass er direkt vor ihr steht. Sie will diesem Jesus treu sein. Und sie bemerkt gar nicht, dass er direkt vor ihr steht, dass er mit ihr redet. Das ist so unglaublich, so unvorstellbar, dass dieser Jesus, nachdem er gestorben ist am Kreuz, dass er jetzt leben soll, das kann sie sich nicht vorstellen. Und vielleicht fällt es dir ja auch manchmal schwer, dir das vorzustellen. Mir tut es das. Vorzustellen, dass dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat und gestorben ist, immer noch lebt und zu mir reden kann, hier in mein Leben. Und doch tut das. Sie ist die Erste, die das erlebt. Sie braucht relativ lange, um das zu verstehen. Die Jünger am Abend, wenn ihr die Geschichte weiterlest, die Jünger am Abend, die verstehen dann schneller, weil Maria ihnen schon davon erzählt hat, dass sie Jesus begegnet ist. Aber sie versteht es am Anfang nicht. Sie ist die Erste. Zwei Sachen fallen an der Stelle auf. Zwei Sachen. Einmal, Maria ist die Erste. Wir lesen das einfach so, aber das ist für die damalige Zeit ziemlich unglaublich. Da passiert das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte und eine ganz normale Frau ist die Erste. Das war in der damaligen Kultur etwas völlig Außergewöhnliches. Wir würden ja auch denken, wenn wir die Bibel lesen, naja, Jesus erscheint Petrus, dem Anführer, oder Johannes, den Jünger, den er besonders gern hat, oder allen Zwölfen, oder er erscheint König Herodes, irgendjemand Wichtigem, aber er erscheint einer Frau, die in dieser Gesellschaft nicht viele Rechte hatten, deutlich weniger wie jetzt Frauen in unserer Gesellschaft. Aber Jesus erscheint genau dieser Frau. Einer einfachen, treuen Frau, die an Jesus hängt, die Abschied nehmen will von ihm. Es ist eine einfache Frau, die die Osterfreude der Welt überbringt. Das zeigt etwas von diesem Gott, wie der ist. Er will die ganz normalen Leute, die überbringen die wichtigste Nachricht der Welt. Die, sagt es dem Petrus, der später der Fels wird, auf dem die Kirche gebaut wird. Und das Zweite ist, dass diese Frau offenbar Johannes, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, später erzählt hat, dass sie diesen Mann für den Gärtner hielt. Sie hätte das ja für sich behalten können. Sie hätte das ja niemandem erzählen müssen. Es war ja nur sie da, die das später Johannes erzählt hat. Aber sie hat es erzählt, dass sie diesen Mann für den Gärtner hielt. Offenbar war ihr das wichtig, zu sagen, hey, als ich Jesus das erste Mal gesehen habe, nachdem er auferstanden ist, da sah er aus wie ein Gärtner. Er sah aus wie ein Gärtner. Und ich glaube, dass es ein Symbol ist, dass es eine Bedeutung hat. Kannst du dir das vorstellen? Gott steht von den Toten auf und das Erste, was du von ihm siehst, ist, dass er irgendwie so eine Harke dabei hat. Und erdige Hände, Und er war nicht in der Erde beerdigt irgendwie, dass er noch so voll Erde war. Es war ein Felsengrab, also irgendwie er schaut aus wie ein Gärtner. Bisschen komische Vorstellung. Und ich glaube, sie gibt nur Sinn, wenn wir sie deuten als Symbol dafür. Als Gott die Welt geschaffen hat, da schafft er einen Garten und in dem setzt er die Menschen rein. Und er sagt, euer Auftrag ist, kümmert euch um diesen Garten. Den sollt ihr bebauen und bewahren. Das ist euer Auftrag. Ihr müsst nicht die Welt neu schaffen. Ich habe die Welt geschaffen, aber ihr kümmert euch bitte um diese Schöpfung. Und jetzt ist Jesus von den Toten auferstanden. Gott ist Mensch geworden, er ist gestorben und von den Toten auferstanden. Und das Erste, was er danach macht, ist, er geht in den Garten und er kümmert sich um diesen Garten. Und ich glaube, es ist ein Symbol dafür, was erklären soll, kümmert euch weiter um meine Schöpfung. Ich selber als der Auferstandene kümmere mich weiter um diese Schöpfung. Es ist nicht so, mit der Auferstehung ist das alles egal. Ich kümmere mich weiter. Ich mache den Job, den wir Menschen nicht immer so gut machen. Aber das ist euer Auftrag. Er erneuert irgendwie dadurch diesen Auftrag. Kümmert euch um die Welt, die Gott geschaffen hat. Bisher hat Maria ihn noch nicht erkannt und jetzt spricht Jesus. Maria, sagte Jesus, und da wandte sie sich um und rief Rabuni. Das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Jesus spricht sie direkt an, Maria, mit ihrem Namen. Er spricht sie direkt an. Gott macht das manchmal, einen von uns direkt rufen, ihm direkt ins Herz sprechen, so dass sich alles ändert, dass sie ihn erkennt, dass sie versteht, das ist Jesus, das ist Jesus. Und sofort reagiert sie, Rabuni, mein Meister, dem ich hinterhergegangen bin, Rabuni, mein Meister, er ist es. Der Tote ist lebendig und er spricht. Ganz unerwartet. Dieses Treffen kommt ganz unerwartet. Sie hat gedacht, dass sie von einem Toten Abschied nimmt, vielleicht stumme Fragen im Kopf stellt. Aber jetzt lebt er, alles ist anders und er begegnet ihr. Dieser Gott begegnet ihr. Dieser einfachen Frau begegnet dieser Gott. Der Tote ist lebendig. Er scheint Jesus in so einer Art Zwischenzustand zu sein. Ja, er ist noch nicht aufgefahren zu seinem Vater im Himmel, so wie er jetzt ist, sondern er ist wieder lebendig, aber sie soll ihn irgendwie nicht anfassen. Das ist ein bisschen mysteriös. Später schaut Thomas sich die Wunden an und das geht dann irgendwie. Aber sie soll ihn nicht anfassen, ihn nicht festhalten. Er wird auffahren zu seinem Vater. Das wird uns dann später berichtet. Davor trifft er noch viele andere Menschen. Und dann gibt er Maria einen Auftrag, nachdem sie ihn erkannt hat. Den wichtigsten Auftrag ihres Lebens, ja, also dieses Treffen. Maria wird auf eine andere Schiene gesetzt. Ihr Leben geht jetzt in eine andere Richtung. Sie ist nicht die, die irgendeinem Scharlatan hinterhergelaufen ist, die sich getäuscht hat, die aufs falsche Pferd gesetzt hat. Sie ist jetzt die Frau, die die wichtigste Nachricht der Menschheit verkündet. Gott lebt. Gott lebt. Und er begegnet uns. Und sie ist so wichtig, die Nachricht, dass wir uns heute, 2000 Jahre später, sich noch Milliarden von Menschen an diese Frau erinnern. Der Grund ist diese Begegnung. Diese Begegnung, die ihre Trauer in Freude verwandelt, die ihre Fragen im Kopf zu Freude verwandeln. Die Richtung in ihrem Leben hat sich geändert. Durch eine Begegnung mit Jesus. Die Frage ist, wie ist das mit dir und mit mir? Begegnet dir dieser Jesus? Wie begegnet dir? Bist du ihm schon mal begegnet? Vielleicht ganz unerwartet, als du allein warst und geweint hast wie Maria, als du verzweifelt warst und nicht wusstest, wo der Weg hingeht. Oder vielleicht auch, als du dich gefreut hast, weil dein erstes Kind geboren wurde und es ging gut. Ist dir an der einen oder anderen Stelle dieser Gott schon mal begegnet? Welche Begegnungen haben dein Leben verändert, dich auf eine neue Richtung gebracht? Bist du einmal mit einem ganz eigenen Auftrag ins Leben gegangen? Einen Auftrag, wo du wusstest, okay, das ist der wichtigste Auftrag, den ich habe. Das soll ich tun. Bist du weggegangen mit einer Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, so wie die Geschichte von Maria? Das ist ja nichts Großartiges, was sie da leistet. Darum geht's gar nicht, dass hier irgendwelche Superhelden geboren werden. Sie wollte einfach Abschied nehmen von diesem Jesus und dann ist ihr Gott begegnet. Und ihr Auftrag, der ist ja relativ klein. Lauf einfach zurück und erzähle das, was passiert ist. Das ist machbar. Das ist nichts Großartiges. Das könnte jeder. Aber es ist der wichtigste Auftrag, den sie jemals in ihrem Leben bekommen hat. Ich glaube, genau um solche Begegnungen geht es im ganzen Christentum. Im ganzen Christentum, egal ob du in eine große alte Kathedrale gehst, ob du in den Dom gehst oder ob du bei irgendeinem Jugendcamp am Lagerfeuer sitzt, ob du mit Freunden bei einem Bier zusammensitzt und dir von diesem Jesus erzählst. Es geht genau um diese Begegnungen, da wo Gott uns begegnet und sich ein Tick weit unsere Richtung verändert und wir in eine andere Richtung weiterlaufen. Darum geht es im Christentum. Darum geht es auch bei uns in der Gemeinde. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen, wenn wir Gott treffen. Ihr habt gerade schon die Eva hier vorbeilaufen sehen. Die wird euch erzählen, wie das bei ihr im Alltag ausschaut. Ganz unspektakulär. Aber einfach, wir wollen das jetzt immer wieder machen in der Predigtreihe, dass ihr so einen Eindruck bekommt von dem, wie kann das ausschauen. Oft wird es recht normal ablaufen. Ganz unscheinbar. Vielleicht ist es für dich so eine kleine Insel Ruhe. Du sitzt mit einem Kaffee eine halbe Stunde da, ohne eine Arbeit zu haben, ohne einen Auftrag zu haben und machst dir Gedanken über Gott und die Welt und dann merkst du irgendwie, dass Gott dir nahe ist. Oder für jemand anderen ist es, du nimmst dir diese halbe Stunde und du liest in der Bibel und hörst von Gott und dadurch spricht dich Gott an. Vielleicht ist es auch, wenn du mit einem Freund redest, wenn du etwas hörst, wenn du dir einen Podcast anhörst, wenn du hörst, wie andere von diesem Jesus erzählen und du merkst, hey, das meint auch mich, das geht auch um mich. Um mein ganz normales Leben. Vielleicht hast du so stumme Fragen im Kopf wie Maria, die sie denkt, sie kann die Jesus nicht mehr stellen, weil er tot ist. Und vielleicht hast du auch solche Fragen und du denkst dir, ich weiß gar nicht, ob dieser Jesus lebt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm diese Fragen stellen kann, ob er mir begegnet. Wo soll das schon Antwort sein? Dann setz dich hin und stell einfach diese stummen Fragen, stell sie ihm. Was kann schon passieren? Und bitte ihn, dass er dir begegnet, dass er antwortet. Und vielleicht erlebst du es dann, dass dieser Gott dir begegnet. Ich bin da ziemlich sicher, weil eins ist sicher, Gott will das. Gott will uns Menschen begegnen. Gott will uns Menschen begegnen. Und was du tun kannst, ist einfach ihn darum zu bitten, und dann deine Augen und deine Ohren und dein Herz einfach aufzumachen und zu warten. Du musst gar nichts Großartiges leisten. Sei einfach bereit. Such ihn. Wo könnte er sein? Und dann such deinen Weg, Gott zu begegnen, wie du dich inspirieren lassen kannst. Experimentier, was dein Zugang zu Gott ist. Vielleicht nimmst du für diese Woche aus dem Gottesdienst zwei Sachen mit. Die erste: Setz dich irgendwann hin, bete und bitte Gott, dass er dir im Alltag begegnet. Im Alltag begegnet. Und das Zweite, mach ein Experiment, ein kleines Experiment. Sagen wir eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde diese Woche. Und versuch, eine Insel irgendwie zu schaffen, wo das möglich wäre. Vielleicht begegnet er dir dann nicht in der Insel, sondern mitten auf deiner Arbeit. Aber vielleicht auch in der halben Stunde, die du freiräumst. Und schau, was da gut für dich ist. Sei einfach still, stell die Fragen, die du im Kopf hast, in den leeren Raum und warte darauf, dass er antwortet. Oder du machst Musik, setzt dich an dein Klavier und spielst. Vielleicht ist es das, was zu dir passt. Nimm dir diese zwei Sachen vor. Bete, bitte ihm, dass er dir begegnet und nimm dir eine Viertel oder halbe Stunde Zeit diese Woche, um das auszuprobieren. Ein kleines Experiment. Es gibt keine bessere Begegnung, keine erfrischendere Begegnung, kein besseres Treffen als das mit dem Auferstandenen. Das hat mein Leben verändert und ich hoffe, es verändert auch deins. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.